Ich möchte auch meinerseits alle recht herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam aus Offenbarung 21 die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet, wie eine ihrem Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich habe hier den Text vorgelesen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde ins Dasein rufen wird. Bevor ich nun mich im Einzelnen dieser neuen Erde, diesem neuen Himmel zuwenden werde, möchte ich noch einen kurzen heilsgeschichtlichen Überblick entfalten. Wir leben heute in der Zeit, wo Jesus Menschen herausruft aus dieser sündigen Welt und ihnen zeigt, dass sie sich bekehren müssen, eine Wiedergeburt erleben müssen und alle, die sich Jesus Christus zuwenden, ihn als Retter annehmen, gehören zur Gemeinde Jesu. Das ist die heilsgeschichtliche Zeit, in der wir heute leben. Diese heilsgeschichtliche Zeit wird abgeschlossen in dem Augenblick, wo Jesus kommt und die Gemeinde zu sich in den Himmel holt, die Entrückung. Über das habe ich im letzten Vortrag gesprochen. Und dann wird er die Gemeinde in den Hochzeitssaal führen und mit ihr das Hochzeitsmahl des Lammes durchführen. Nach diesem Hochzeitsmahl des Lammes wird Jesus 1000 Jahre hier auf dieser Erde die Herrschaft übernehmen. Er wird von Jerusalem aus über alle Völker 1000 Jahre auf dieser Erde regieren. Und wir als Gemeinde dürfen mit Jesus regieren im 1000-jährigen Reich. Am Schluss des 1000-jährigen Reichs wird der Satan noch kurze Zeit losgelassen und es kommt noch einmal zu einem Aufbäumen gegen Jesus Christus und seine Heiligen. Und dann werden Himmel und Erde vergehen. Und anschließend kommt das jüngste Gericht. Das wird ein Augenblick sein, sage ich euch. Dass Jesus Christus sich auf den Thron setzt und alle Menschen aller Zeiten werden vor diesem Thron sein. Außer es gibt Menschen, die neben dem Thron sind. Und das ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu wird mit Jesus richten. Die werden nicht vor dem Thron sein, sondern neben dem Thron sein. Aber vor dem Thron sind alle Menschen aller Zeiten, die je auf dieser Erde gelebt haben. Und dann wird Jesus das jüngste Gericht sprechen und viele Menschen werden gerettet werden, aber auch viele Menschen werden verurteilt werden und werden ewig verloren sein und werden in den Feuersee geworfen. Das ist nicht die Hölle. Die Feuersee ist etwas anderes, das wird von Gott geschaffen und wir haben keine nähere Beschreibung vom ewigen Feuersee. Und anschließend wird Jesus, der ewige heilige Gott, mit Gott Vater zusammen für alle die, welche zur Gemeinde gehören und alle die, welche im Buch des Lebens standen und gerettet wurden, wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde ins Dasein rufen. Das wird ein Augenblick sein, wenn wir miterleben dürfen, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde ins Dasein ruft. Wenn wir das miterleben. Und ab diesem Augenblick ist die Trennung zwischen einer sichtbaren und unsichtbaren Welt aufgehoben. Heute ist ja so, dass alles aufgeteilt ist in eine sichtbare und in eine unsichtbare Welt. ab dem Augenblick, wo Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel ins Dasein ruft, gibt es diese Trennung nicht mehr. Sondern die sichtbare und unsichtbare Welt, die gehören jetzt zusammen. Und Gott schafft es, dass er eine neue Erde ins Dasein ruft und einen neuen Himmel. Was beim neuen Himmel vor allem auffällt, ist, dass keine Sterne mehr an diesem Himmel sind und keine Sonne und kein Mond mehr. Und bei der neuen Erde fällt auf, also Johannes hat sie leider nicht näher beschrieben, aber eines ist ihm aufgefallen, das Meer ist nicht mehr. Achtet mal, hier steht's. Und das Meer ist nicht mehr. Wisst ihr, das Meer ist ein Schutzwall, dass wir uns Menschen nicht gegenseitig noch ganz umbringen. Und es braucht kein Meer mehr. Es braucht keinen Schutzwall mehr, wo Gott die Menschen schützt, sich gegeneinander. Und nie mehr wird Sünde diese neue Erde verunreinigen. Nie mehr. Es wird nie mehr auf dieser neuen Erde eine Sünde geben. Und alle Folgen des Sündenfalls werden aufgehoben sein auf dieser neuen Erde. Es wird niemand mehr krank werden. Also es gibt keine Spitäler mehr auf dieser neuen Erde. Niemand wird je mehr krank werden. Und es wird niemand mehr sterben. Es gibt keine Friedhöfe. Und es wird nie mehr Spannungen geben im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist noch das Flotteste. Es wird nie mehr Spannung geben. Also wir werden nie mehr streiten zusammen. Wir werden nie mehr eifersüchtig sein auf andere. Nie mehr neidisch sein. Gibt es nicht mehr. Das ist alles aufgehoben. Die ganze Folge des Sündenfalls ist auf der neuen Erde überwunden. Das ist wunderbar. Ich muss euch sagen, das wird wunderbar sein. Wenn keine Spannungen mehr da sein werden zwischen den Menschen. Und dann ist Johannes noch etwas aufgefallen. Auf dieser neuen Erde steht wieder der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens stand damals im Paradies. Und jetzt steht dieser Baum des Lebens wieder auf der neuen Erde. Und es steht über diesen Baum des Lebens: Er wird jeden Monat seine Frucht geben und die Blätter sind zur Heilung der Nationen. Hier steht etwas ganz Interessantes. Es gibt noch Monate auf der neuen Erde. Also es gibt eine Zeitabfolge. Die Ewigkeit ist nicht einfach eine furchtbar lange Zeit, sondern es ist eine Zeit, die eingeteilt wird in Monate. Schade, es steht hier nicht Jahre, also ich muss dann noch aufpassen, was genau, aber es gibt also Monate. Also wir werden die Ewigkeit als Zeitspanne erleben und nicht einfach als eine lange Zeit. Und das ist ganz interessant, dass das hier so steht. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Besondere. Das neue Jerusalem wird Mittelpunkt der neuen Erde und des neuen Himmels sein. Jesus hat gesagt, bevor er in den Himmel zurückgekehrt ist, in Johannes 14, Vers 2, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Jesus baut heute diese Städte, von der ich jetzt reden werde. Und zwar baut er die, dass niemand das mit anschauen kann, wie er das baut. Wenn nämlich Gott den neuen Himmel und die neue Erde ins Dasein gerufen hat, wird plötzlich aus dem neuen Himmel das neue Jerusalem auf diese Erde herabkommen. Jesus baut heute für uns nicht sichtbar diese wunderbare Stadt. Und die wird als Hauptstadt jetzt auf diese neue Erde herabkommen. Nun, etwas über die Größe dieser Stadt. Diese Stadt ist wie ein Würfel, also alle Längen, Breiten, Höhe ist immer gleich als ein Würfel und beträgt 12.000 Stadien, eine Kante. Und 12.000 mal 185 Meter, diese Stadt hat eine Kantenlänge von 2.220 Kilometer. Also ihr müsst euch mal vorstellen, eine Stadt die 2220 Kilometer hoch ist. Also das ist furchtbar hoch. Und dann die Länge, die Breite ist genau gleich. Eine riesige Stadt, ein Würfel. Und jetzt ist ganz interessant, das Allerheiligste in der Stiftshütte war genau ein solcher Würfel. Und das Allerheiligste im Tempel war genau auch ein solcher Würfel. Im Grunde genommen ist diese Stadt das Allerheiligste in Großformat. Also im Grunde genommen sehen wir hier das Allerheiligste. Und von dieser Stadt wird gesagt, dass sie aus Gold gebaut ist. Und zwar aus Gold, das durchscheinend ist wie Glas. Es ist also nicht so, dass es wie Wände gibt, wo man nicht weiter sieht, sondern die ganze Stadt ist wie ein gläserner Würfel, aber alles aus Gold. Warum Gold? Gott ist ein Gott der Reinheit. Und warum durchscheinend? Weil Gott ist durch und durch rein. Und er hat nichts zu verbergen. Und diese Stadt wird getragen von 12 Ecksteinen. Und diese wunderbaren Ecksteine, die getragen sind, diese Grundsteine, sind verziert mit wunderbaren Edelsteinen. Und auf jedem dieser Grundsteine, die diese Stadt tragen, ist der Name eines Apostels aufgeschrieben. Da haben wir die 12 Apostel. Am liebsten würde ich mal fragen, kommen wir auf diese 12? Also es ist gut, wenn wir das schon vorher ein bisschen wissen. Das sind ja die 12 Jünger, außer dass Judas ist durch Paulus ersetzt worden. Und das sind die tragenden Grundsteine dieser Stadt. Achtet mal, die Apostel haben im Auftrag von Jesus die Grundlage der Gemeinde Jesu gelegt. Und hier habe ich die Grundlage vor mir. Es ist nämlich, die Gemeinde ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist hier die Grundlage. Deshalb werden wir im Himmel noch die Bibel lesen. Also das muss ich schon sagen. In welcher Sprache genau, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber auf alle Fälle, die ganze Stadt ist getragen von diesem, was die Apostel geleistet haben. Ich finde das unwahrscheinlich. Und diese Stadt hat 12 Tore. Auf jeder Seite hat sie 3 Tore. Und jedes Tor ist eine Perle. Hey, kostbar im Quadrat. Und auf jedem dieser Tore steht ein Name der Volksstämme Israels. Ruben, Simeon und so weiter, kennt sie ja diese 12 Stämme. Warum wohl hier der Hinweis auf die 12 Stämme Israels? Achtet mal, von Israel ist das Heil zu allen Völkern gekommen. Hier haben wir Abraham, dann das 12-stämmige Volk Israel und schließlich kommt Jesus aus diesem Volk. Jesus, der Retter aller Menschen. Grundlage dazu aber ist Israel. Und das soll uns immer wieder mit einer großen Dankbarkeit Israel gegenüber erfüllen. Ich mache es so, ich bete einfach jeden Tag für Israel. Das ist meine Aufgabe als Gläubiger. Und danke, dass Jesus aus diesem Volk kommt. Und dann bete auch ganz fest, dass noch viele aus diesem Volk Jesus als Messias annehmen. Das ist meine Aufgabe. Und jetzt hier dieser Hinweis auf das Volk Israel. Von dort kommt das Heil. Wenn man das Alte Testament liest, wie immer wieder diese prophetischen Aussagen auf Jesus, was da alles gesagt wurde und immer wieder dieser Hinweis. Und jetzt wird gezeigt, eigentlich wunderbar, dass Gott von diesem Volk her diese Möglichkeit geschaffen hat. Wir sehen also, diese Stadt ist eine wunderbare Stadt. Aber jetzt die Frage, wer wohnt denn in dieser Stadt? Also so eine Mordio-große Stadt braucht ja Bewohner. Wer wohnt in dieser Stadt? Ganz interessant ist zu beachten, dass in Mitte dieser Stadt der Thron Gottes ist. Also genauso wie früher die Bundeslade im Allerheiligsten, ist jetzt mitten in dieser Stadt der Thron Gottes. Und auf diesem Thron ist Gott Vater und Gott Sohn. Stellt euch mal vor, von überall her in dieser Stadt sieht man diese Mitte, weil sie ja aus Glas ist, diese Stadt. Ständig sieht man Gott Vater und Gott Sohn auf dem Thron. Interessant wird nicht gesagt Gott Sohn, sondern auf diesem Thron sitzt das Lamm. Damit immer wieder daran gedacht wird, der dort auf dem Thron sitzt, ist das Lamm Gottes, das für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dass wir das nie vergessen. Er, Gott Vater und Gott Sohn, sind in der Mitte dieser Stadt. Damit ist diese Stadt eigentlich das vollendete Allerheiligste. Wir haben das Allerheiligste in der Stiftshütte gehabt, im Tempel. Und hier haben wir das Allerheiligste in vollendeter Form. Gott Vater und Gott Sohn leben im Mittelpunkt dieser wunderbaren Stadt. Und um das Allerheiligste, wenn wir an die Stiftshütte denken oder an den Tempel, kam das Heiligtum. Das wisst ihr ja, war das Heiligtum. Und genauso ist die neue Erde das Heiligtum Gottes. Die Stadt ist das Allerheiligste und um dieses Allerheiligste gibt es ein Heiligtum, nämlich die neue Erde. Und was fehlt, ist der Vorhof. Der Tempel hat ja immer noch einen Vorhof. Und im Vorhof wurden die Opfer dargebracht und all diese Dinge, das fällt weg. Hier sehen wir eigentlich das Endergebnis der Erlösung von Jesus Christus. Das ist das Ziel gewesen. Das Allerheiligste und das Heiligtum. Das ist das, was er erreicht hat mit seinem gewaltigen Erlösungswerk. Und jetzt wird noch gesagt, warum keine Sonne und kein Mond am Himmel ist. Denn Gott Vater und Gott Sohn werden derart leuchten durch die wunderbare Stadt Jerusalem, dass die ganze Erde ununterbrochen mit einem wunderbaren Licht beleuchtet wird. Eigentlich unwahrscheinlich. Und jetzt wird noch etwas schnell hinzugefügt und es wird keine Nacht mehr sein. Also wir gehen nie mehr ins Bett, nur dass ihr das wisst. Also wird keine Nacht mehr sein. Also Gott Vater und Gott Sohn werden ständig die ganze Erde erleuchten. Ununterbrochen. Und es wird keine Nacht mehr sein. Da kommt mir das in den Sinn, was Jesus gesagt hat, als er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer ihn annimmt, wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir werden nie mehr in der Finsternis wandeln. Wir werden ständig umleuchtet von diesem wunderbaren Licht. Und jetzt kommt das Eigentliche. In dieser Stadt lebt die Gemeinde Jesu Christi, die heute ins Dasein gerufen wird. Und das wird so beschrieben in Hebräer 12, 22 und 23. Also in der Gemeinde in der Stadt leben alle die, welche bei der Entrückung dabei waren, die beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei waren, die werden jetzt in dieser Stadt leben. Und deshalb muss die so furchtbar groß sein, also damit die alle Platz haben. Es wird nämlich gesagt in der Offenbarung, ich sah eine unzählbare Schar. Und wir wohnen jetzt in dieser wunderbaren Stadt. Das ist das, was Jesus gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das ist eure Wohnung, dort werdet ihr ewig wohnen. Ja, ich kann nur staunen. Aber es gibt noch einige, die auch aus dem alttestamentlichen Volk Israel in dieser Stadt leben werden. Das sind alle die, die verstanden haben. Letztlich kommt aus unserem Volk der eigentliche Erlöser. Und aufgrund dessen, die haben die Opfer dargebracht, aber gesagt, es gibt mal ein einmaliges Opfer durch Jesus Christus und haben an dieses einmalige Opfer geglaubt und waren schon im Alten Testament gerecht aufgrund ihres Glaubens. Und dazu gehören Abraham, Isaac, Jakob, Elia und alle Propheten. Die werden auch in dieser wunderbaren Stadt leben und zu uns gehören. Also das wird, ja, wenn ich Elia dann sehe, also das ist ja unwahrscheinlich schön. Und wenn wir da die Propheten, den Jesaja sehen, wenn wir den Haggai sehen und alle diese wunderbaren Männer, die immer wieder auf Jesus hingewiesen haben. Lest einmal die Propheten. Die haben immer, Jesus hat gesagt, wenn ihr das Alte Testament lest, dann seht ihr, es redet von mir. Es weist auf mich hin. Natürlich wird auch Mose dabei sein, ist ganz klar. Nun, welches ist denn das Verhältnis von diesem wunderbaren Gott, der im Zentrum dieser Stadt lebt, zu seiner Gemeinde? Wir dürfen nicht vergessen, dass alle die, welche in dieser Stadt leben, eigentlich erkauft worden sind durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Wenn ich einmal in dieser Stadt sein werde, werde ich nur aus Gnaden dort sein, weil Jesus am Kreuz für mich sein Blut vergossen hat. Darum werde ich einmal in dieser Stadt sein. Und Gott will eine enge Gemeinschaft mit denen haben, die ihn freiwillig als Retter angenommen haben. Achtet mal, ihr gehört, ich hoffe, ihr gehört alle auch zur Gemeinde Jesu. Ihr habt euch bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt. Das habt ihr freiwillig gemacht. Es kam niemand und hat gesagt, und ja, das hätte nichts gebracht, sondern ihr habt das freiwillig gemacht. Ihr habt freiwillig ein Ja zu eurem Retter gefunden. Und jetzt will Gott ein Ja zu euch zeigen und sagen, weil du ein Ja hattest zu mir, habe ich ein ewiges Ja zu dir. Das wird, deshalb, wir werden viel weinen vor Freude in dieser Stadt. Dass dieser ewige, heilige Gott ein ewiges Ja hat zu mir. Und wisst ihr, wir werden, weil die Stadt ja durch sein durchscheinend Glas ist, werden wir Gott ständig sehen. Und er sieht auch uns. Also das ist wunderbar. Wir werden einander ständig in die Augen schauen. Das ist also wunderbar. Und wir werden nur staunen. Und aus dieser Gemeinschaft wächst aus das Gespräch. Stellt euch mal, wir können mit Gott Vater reden, wie ich euch mit euch rede. Wir können mit Gott Sohn reden. Das ist wunderbar. Diese tiefste, innigste Gemeinschaft zu haben mit diesem gewaltigen Gott. Und jetzt steht hier noch in Offenbarung 7,17, dass Jesus sagt, und ich werde euch hüten und zu Wasserquellen des Lebens leiten. Jesus wird wie ein Hirte weiter über meinem Leben wachen und mir all das geben, wozu ich eigentlich meine tiefste Sehnsucht habe. Jesus wird mir nämlich das Bedürfnis nach Geborgenheit, das Bedürfnis nach Verstandensein, das Bedürfnis nach einem letzten Sinn im Leben, wird er mir alles geben. Ich werde zutiefst geborgen sein. Ich werde mich ständig verstanden wissen. Wie viele wünschten sich heute auf dieser Erde, dass man sie besser versteht? Und einige jammern mir am Telefon, Armin, mich versteht niemand, obwohl sie Deutsch reden. Also, und Gott ist der, der mir zeigt, ich verstehe dich bis ins Letzte und ich gebe dir einen ewigen letzten Sinn im Leben. Ich war junger Pastor und dann bin ich viel an Sterbebetten gekommen, das war für mich ganz neu. Und da haben viele Menschen mich kurz bevor sie gestorben sind gefragt, Armin, was wäre jetzt der Sinn des Lebens gewesen? Kannst du mir das noch kurz sagen? Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Und hier wird Jesus mir einen letzten Sinn im Leben geben. Der letzte Sinn besteht nämlich darin, dass ich Gemeinschaft haben kann mit ihm. Das ist der Sinn des Lebens. Dass ich mit dem Gemeinschaft habe, der mich gewollt hat und mich gerettet hat. Eigentlich wunderbar. Und eigentlich ist es, hier steht noch etwas, und Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Also, dass ich einem anderen Menschen die Tränen abwischen darf, da muss ich eine enorme Nähe haben. Also ich kann das höchstens bei der Christine, also bei anderen Leuten habe ich es noch nie versucht. Also, es braucht eine tiefste Nähe, dass ich jemandem die Tränen abwische. Und jetzt sagt Gott, und ich werde dir, wenn du weinst, komme ich und wische dir die Tränen ab. So nahe ist uns Gott, so nahe. Einige werden sagen, werden wir denn im Himmel noch weinen? Vielleicht werden Eltern weinen, dass ein Kind von ihnen im ewigen Feuersee gelandet ist und nicht da ist. Ich muss euch sagen, das wird nicht einfach sein. Und dann wird Gott die Tränen abwischen. Ja, Gott ist uns derart nahe gekommen, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen, in alle Ewigkeit. Aber jetzt die Frage, wie ist denn das Verhältnis von uns zu Gott Vater und Gott Sohn? Ich muss euch sagen, unsere Hauptaufgabe wird darin bestehen, weil wir ja Gott Vater und Gott Sohn ständig sehen werden, dass wir ihn anbeten. Dass wir vor ihm niederfallen, dort in der Wohnung, wo uns Gott zugeteilt hat, niederfallen und sagen, ich bete dich an. Du ewiger, heiliger Gott, der du mich gewollt hast, der du mich gerettet hast. Und wir werden voll Dankbarkeit uns Jesus Christus zuwenden und werden ihm danken, dass er für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Dass er dieses Leiden auf sich genommen hat, um uns den Weg in diese wunderbare Stadt zu bahnen. Auf diese wunderbare Erde. Ja, ich habe jetzt gerade wieder im Lukas-Evangelium die Leidensgeschichte gelesen. Da kommen mir immer wieder die Tränen. Wenn man bedenkt, was der ewige, heilige Gott auf sich genommen hat, wie man ihn geschlagen hat, wie man ihn ins Kreuz genagelt hat, all das, um mir den Weg an diesen Ort zu bahnen. Ich werde dankbar vor Jesus niederfallen und sagen, Herr Jesus, ich kann dir in Ewigkeit nie genug danken. Übrigens habe ich gedacht, weil ich im Himmel das sowieso machen werde, ich fange jetzt schon an. Statt erst im Himmel. Und deshalb jeden Morgen, ich habe es auch heute Morgen schon gemacht, gehe ich auf die Knie und sage, Herr Jesus, ich kann dir nie genug danken, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass ich Vergebung der Sünden haben darf, reingewaschen durch dein Blut in diesen Tag gehen darf. Und dass du sogar in mir lebst und ich weihe mein Leben dir aus Dankbarkeit. Dass du derart dich tief geneigt hast, um mich zu retten. Aber noch etwas, wir werden im Himmel auch Lieder singen. Mit musikalischer Begleitung, ich weiß nicht genau, ob ihr auch mitspielen dürft dort. Also auf alle Fälle, wir werden Jesus Lieder singen, Loblieder singen. Und das wird unwahrscheinlich sein, wenn von einer unzählbaren Schar in dieser Stadt miteinander in Liedern Gott gelobt wird. Ja, Bach wird ja auch dort sein, das ist ja auch ein gläubiger Mann gewesen. Und der wird, ja, das ist unwahrscheinlich. Welche Instrumente alle wir brauchen werden, ich kann es noch nicht sagen. Aber eines, wir werden miteinander Gott loben, das werden Augenblicke sein, wo wir zutiefst, zutiefst berührt sind. Wenn wir das miteinander machen werden. Einen solch wunderbaren Gott loben zu dürfen, ist doch enorm, und zwar miteinander. Viele haben mich ja gefragt, aber was machen wir genau im Himmel? Ich sage es euch. Es steht nämlich geschrieben, dass wir im Himmel Jesus dienen werden, da er uns zu Priestern gemacht hat. Achtet mal. Wir sind damals, als wir uns bekehrten, eine Wiedergeburt erlebten, zu Priestern gemacht worden, um Jesus dienen zu können. Um Gott dienen zu können. Im Alten Testament konnten ja nur die Priester Gott dienen. Und jetzt seid ihr Priesterinnen und Priester und ihr könnt jetzt schon Gott dienen. Aber wir werden einmal im Himmel Jesus dienen dürfen. Ich sage euch, das wird ein Augenblick sein, wenn wir Jesus dienen dürfen. Und wir werden mit tiefster Hingabe, mit ungeteiltem Herzen, mit größter Dankbarkeit werden wir Jesus dienen. Und der Dienst, den wir Jesus gegenüber wahrnehmen dürfen, wird dem Dienst entsprechen, den ich heute für ihn wahrnehme. Einige werden sagen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch, wir können heute schon Jesus dienen, nur dass ihr das wisst. Wenn ich mich in die Gemeinde investiere, investiere ich mich in Jesus. Und der Dienst entspricht dem, wie ich ihm heute diene, in meiner Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Ja, und eigentlich wunderbar, dass wir ihm, dem ewigen, heiligen Gott, dienen dürfen. Worin der Dienst aber genau besteht, kann ich euch leider noch nicht sagen. Also das wird dann Jesus uns schön zuteilen und sagen, das ist der Dienst, den du für mich wahrnehmen kannst. Aber eines kann ich sagen, der Dienst hat eine doppelte Ausrichtung. Wir werden Jesus direkt dienen. Was wir genau ihm machen dürfen, er sagt es dann schon. Und wir werden Jesus indirekt dienen, indem wir den anderen Gläubigen in dieser Stadt dienen. Achtet mal, schon heute geschieht unser Dienst oft indirekt, indem wir den anderen Gläubigen in der Gemeinde dienen, dem Ehepartner dienen und so weiter. Und das wird weiter bestehen, dass wir indirekt Jesus dienen, indem wir den anderen Gläubigen in dieser Stadt dienen werden. Und dann weiter wird gesagt, dass wir mit Jesus herrschen werden. Warum? Weil er uns zu Königen gemacht hat. Viele werden sagen, ja, aber worüber herrschen? Ihr dürft nicht vergessen, vor der Stadt Jerusalem, dieser wunderbaren Stadt, gibt es ja noch eine neue Erde. Und auf dieser neuen Erde leben enorm viele Menschen. Das sind einmal all die Gläubigen aus dem Volk Israel, aus dem Alten Testament. Das sind auch Heiden, die im Alten Testament sich dem lebendigen Gott zugewandt haben in Buße. Da werden die Bewohner der Stadt Ninive sein. Als Jona ihnen gepredigt hat, hat die ganze Stadt Buße getan und hat sich dem lebendigen Gott zugewandt. Da werden viele aus dem babylonischen Reich, dem medopersischen Reich dabei sein, weil der Prophet Daniel dort diese Könige zum lebendigen Gott geführt hat und noch viele, viele andere dazu. Dann werden wir Nebukadnezar kennenlernen, oder? Der ist auch da draußen. Also auf dieser neuen Erde wird er und auch viele aus dem babylonischen, medopersischen Reich, warum? Weil sie sich dem lebendigen Gott zugewandt haben. Und vor allem werden dort viele sein, die im tausendjährigen Reich sich Jesus zugewandt haben. Am liebsten würde ich jetzt noch einen Vortrag halten über das tausendjährige Reich. Nämlich im tausendjährigen Reich werden sich nicht einzelne Menschen bekehren, sondern ganze Völker. Da wird die Schweiz sich bekehren. Hey, da möchte ich dabei sein. Und ich werde dabei sein, ich sag's euch, wir werden ja mit Jesus regieren im tausendjährigen Reich. Da wird ganz Russland sich bekehren. Da wird die ganze USA sich bekehren. Alle Völker aus Afrika werden sich bekehren. Milliarden von Menschen werden sich bekehren. Leider wird am Schluss des tausendjährigen Reichs der Teufel noch einmal kurze Zeit losgelassen. Und etliche werden sich wieder gegen Jesus aufbäumen, aber nicht alle, etliche. Und deshalb werden die meisten, die im tausendjährigen Reich gelebt haben, werden außerhalb dieser wunderbaren Stadt leben. Das werden Milliarden von Menschen sein, das sage ich euch. Die ist also tiptop bevölkert, diese neue Erde. Also das ist also sehr viele Menschen werden dort leben. Und Gott hat es so angeordnet, dass diese Menschen in Völkern leben werden. Also in Nationen. Das steht ja hier, das seht ihr ja ganz klar. Dass in Nationen werden die Menschen dort leben und werden die Herrlichkeit in die Stadt hineintragen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und wir werden mit Jesus über diese Menschen herrschen. Wir sind Könige. Einige von euch werden über 10 Städte herrschen, andere über 5. Übrigens in den Gleichnissen könnt ihr sehen, wie viele Städte man haben darf. Also, da steht es ja geschrieben. Wir werden also mit Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit eine Herrscherfunktion wahrnehmen. Und unsere Herrschaft wird dem entsprechen, wie wir heute Jesus Herr unseres Lebens sein lassen. Darf Jesus heute mein Herr sein? Gebe ich ihm das Herrschaftsrecht? Und Jesus gibt mir Anteil an seiner Herrschaft, gleich wie ich ihm Anteil seiner Herrschaft in meinem Leben gegeben habe. Eigentlich unwahrscheinlich. Wir werden also mit Jesus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist eine Herrschaft, eine wunderbare, nicht eine unterdrückende Herrschaft sein, sondern eine unterstützende Herrschaft sein, eine begleitende Herrschaft sein, dass wir nur staunen werden, was uns Jesus seiner Gemeinde anvertraut hat. Also wir werden Jesus dienen und werden mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe einen Wunsch, dass ihr mit dabei seid. Dass ihr das alles, was ich jetzt so ausgeführt habe, dass ihr das alles miterleben dürft. Das ist eigentlich mein Wunsch. Dass wir einmal miteinander in dieser wunderbaren Stadt sein dürfen. Diese tiefste Gemeinschaft mit Jesus leben dürfen. Ihm dienen dürfen, mit ihm herrschen dürfen. Und das ist dann der Fall, wenn wir heute uns ganz klar für Jesus entschieden haben. Uns bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben und treu diesem Jesus nachfolgen und ihm täglich das Herrschaftsrecht über unser Leben geben. Und sagen, Herr Jesus, ihr habt nur einen Wunsch, du sollst mein Herr sein. Und ich will dir gehorsam sein und das tun, was dein Namen verherrlicht. Und das wünsche ich mir, dass wir nicht Sünden im Leben dulden. Ach, wir werden das einmal tiefstens bereuen, wenn wir uns mit Sünde beschäftigt haben als gläubige Stadt, mit der Sache Gottes. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir leben noch in einer Zeit, wo der Teufel uns immer versucht. Der Teufel weiß nämlich das Ziel. Und er will uns einen möglichst kleinen Lohn für diese Zeit, dass wir den haben. Statt, dass wir auf Jesus schauen und sagen, Herr Jesus, ich möchte einmal dir in alle Ewigkeit dienen dürfen, deinen Namen verherrlichen, aber ich fange jetzt schon damit an. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich bin tief berührt, wenn ich diese Gedanken ausführe. Dass einmal ein neuer Himmel, eine neue Erde sein wird und vor allem das neue Jerusalem, wo du mit uns engste Gemeinschaft pflegen wirst, wo wir mit dir reden dürfen, wo du mit uns redest, wo du alle Bedürfnisse unseres Lebens stillst, sogar die Tränen von unseren Augen abwischst. Ich danke dir, dass wir ein solch wunderbares Ziel vor Augen haben. Und ich danke dir, dass du uns zeigst in deinem Wort, dass wir einmal dir persönlich dienen dürfen. Und dass der Dienst, den wir dir gegenüber wahrnehmen dürfen, dem Dienst entspricht, den wir heute wahrnehmen. Und dass wir sogar mit dir einmal herrschen dürfen über diese vielen Völker außerhalb der Stadt Jerusalem. Bitte, Herr Jesus, schenk, dass wir heute schon dir das Herrschaftsrecht über unser Leben einräumen, damit du uns ewig brauchen kannst. Ich bete dich an und bitte, Herr Jesus, segne hier diese liebe Gemeinde und schenk, dass wir dir treu nachfolgen und zur Sünde ein klares Nein haben. Und nicht dem Satan dienen, sondern dir, dem ewigen, heiligen Gott. Amen.